Ja, noch ein letzter Punkt. Wir haben gesehen, dass im Schöpfungsbericht nicht nur die Gliederung nach der Zahl 7 so entscheidend ist, sondern wenn man diese anfängliche Zahlenbeobachtung nochmal im Auge hat, dann haben wir einen Prolog und dann haben wir den Und Gott sprach-Teil als den massereichen Zentralteil. Und wir haben nochmal einen kurzen Epilog. Durch diese Gliederung, die ja auch die Zahl 7 sichtbar machte, durch die Zahl 7 sichtbar gemacht wurde, wurde also das Sprechen Gottes besonders hervorgehoben. Und all unser Sein als Geistwesen ist Ausdruck des Sprechens unseres Geistes, also des Bewusstseins, das wir in uns entwickeln. Als Geistwesen sind wir Realisierungen eines bestimmten Bewusstseinsgrades, vielleicht sogar auch im Körperlichen, denn man spricht bei den Genen von Erbinformationen, also als wenn da auch eine Information, unser fleischliches, körperliches Dasein zur Grundlage hat. Also ganz entscheidend für diese Schöpfungsbetrachtung ist es, dass alle Phänomene nicht Ausdruck eines Zufalls sind, sondern Ausdruck einer intelligenten Geistestätigkeit, eben Ausdruck des Sprechens des göttlichen Geistes. Wobei der göttliche Geist nicht über uns ist, uns fremd, heteronom ist, sondern der göttliche Geist ist unser allerinnerstes Ich. Wir werden also nicht fremdgesteuert, wenn wir von Gott gesteuert werden, sondern wir kommen zu uns selbst. Und dies geschieht, indem der göttliche Geist sich in uns ausspricht, indem er ein Bewusstsein in uns formt und wir nach diesem Geistbewusstsein anfangen, unser äußeres Leben zu gestalten. Und weil nun also das Sprechen Gottes so schlechterdings grundlegend ist, bis hin zum Johannesprolog, en archae en hologos, in der Grundursache alles Seins war das Wort, deswegen ist nun auch an verschiedenen Stellen im Schöpfungsbericht die Botschaft niedergelegt, wie grundlegend die Sprache ist. Dazu vier Beobachtungen. Die erste habe ich schon genannt. Durch diese Einteilung in Prolog, Hauptteil und Epilog wird der mittlere Und Gott sprach-Teil als Zentrum des Ganzen besonders hervorgehoben. Dann noch einmal zu dem ersten Vers. Wir haben gesehen, dass in dem ersten Vers die Zahl 7 enthalten ist. Wenn man nun sich auf folgende Beobachtung einlässt, wenn man immer den ersten Buchstaben jedes der 7 Worte nimmt, wir haben den ersten Vers, da spielt die Zahl 7 eine Rolle, und jetzt betrachten wir einfach nur den ersten Buchstaben dieser 7 Wörter. Bet, Bet, Aleph, Aleph, He, Waf und He. Bet ist 2. Also ihr wisst ja, ich war Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf. Da zählt man erst von 1 bis 9 durch und bei Jod, dem 10. Buchstaben, hat man dann 10 und dann zählt man 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Dann kommt man irgendwann bei 90 an und dann zählt man 100, 200, 300, 400 und 400 ist Taf und damit ist Schluss. Bei 400 ist Schluss im Hebräischen drin. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und diesen 22 Buchstaben sind eben in dieser angedeuteten Weise Zahlenwerte zugeordnet, beziehungsweise Weinreb legt Wert darauf, dass diese 22 Buchstaben zuerst Zahlzeichen sind und dann erst Buchstaben. Der dreht es also genau um. Aber hier haben wir also Bet entspricht der 2, Bet nochmal der 2, Aleph die 1, Aleph die 1, He die 5, Waf die 6 und He die 5. Wenn man alles zusammenzählt, kommt man zu 22. Und das ist die Anzahl der Buchstaben des hebräischen Alphabets. Also im ersten Vers ist die Zahl der Buchstaben des hebräischen Alphabets angebrannt. Und wenn man sich mal, wenn man nun schon bei Sprache ist, die Sprachformel innerhalb des Schöpfungsberichts anschaut, also und Gott sprach, dann macht man folgende Beobachtung. 9-mal kommt die Formel Vayomer Elohim, und Gott sprach. Das sind im Hebräischen sind das 2 Wörter, im Deutschen sind das 3 Wörter, und Gott sprach. Im Hebräischen sind das 2 Wörter, Vayomer Elohim. Die kommt 9-mal vor. 9 mal 2 Wörter sind 18 Wörter. 1-mal taucht die Formel auf, nämlich dort, wo zuerst der Mensch angesprochen wird, da heißt es nicht und Gott sprach, sondern und Gott sprach zu ihnen. Der Mensch ist das erste Wesen, das Gott hört. Ja, damit ist zum Ausdruck gebracht, dass der Mensch empfänglich ist für die Worte und Gedanken aus dem göttlichen Geist. Deswegen ist die erste von den 3 Formeln, wo der Mensch angesprochen wird, erweitert und heißt und Gott sprach zu ihnen. Das sind im Hebräischen 3. So, und dann kommt 1-mal noch vor, indem er sprach. Indem er sprach. Das ist im Hebräischen 1 Wort. Naja, wenn man das zusammenzieht, dann sind es 22 Wörter. Also überall, wenn man alles zusammenzählt, wo im Schöpfungsbericht vom Sprechen die Rede ist, dann kommt man auf insgesamt 22 Wörter. Das sind also genauso viele Wörter, nochmal, wie das hebräische Alphabet Buchstaben hat. Also auch hier ein Hinweis auf die grundlegende Struktur der Sprache. Und schließlich eine 4. Beobachtung. Die Schöpfungsgeschichte, deswegen ist sie vielleicht wichtig, das in gewisser Hinsicht als Überschrift. Ich habe ja gesagt, in dem hebräischen Text hat die Schöpfungsgeschichte keine Überschrift. Aber im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, ist doch ein recht grundlegender Satz, der beschreibt, um was es hier geht. Insofern quasi eine Überschrift. Wenn man sich nun den ganzen Schöpfungsbericht ohne seine quasi Überschrift anschaut, also wenn man von Genesis 1, Vers 2 loslegt, dann besteht der Text von dort aus bis zum Ende, also bis Genesis 2, Vers 3, aus 462 Wörtern. Und 462 ist die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten von jeweils 2 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Ja? Wenn man zum Beispiel die Zahlen, sagen wir mal A, B und C, wie viele Zweierkombinationen kann ich daraus machen? A, B, B, A, A, C, C, A, B, C und CB. Daraus kann man jetzt eine Formel ableiten, die uns sagen würde, wenn man eine bestimmte Anzahl von Buchstaben hat, wie viele Zweierkombinationen ergeben sich daraus. In dem Fall, wenn ich 3 Buchstaben habe, kann ich 6 Zweierkombinationen machen. Und wenn ich 22 Buchstaben habe, kann ich 462 Zweierkombinationen machen. Und der Schöpfungsbericht ohne seine quasi Überschrift besteht aus 462 Wörtern. Auch das ein Hinweis, dass im Schöpfungsbericht die Bedeutung der Buchstaben, der 22 heiligen Zeichen eingraviert ist. Die Schöpfung ist eine Schöpfung im Wort. Und wir ahnen vielleicht, wenn wir das Ganze nicht für Zufall halten, dass es doch sehr erstaunlich ist, wie man in so einem Text, bei dem man nach unserem Geschmack ja nun irgendwie auch auf den Sinn achten muss, den man zum Ausdruck bringen möchte, wie viele Möglichkeiten hier enthalten sind auf der Ebene der Zahlenstrukturiertheit dieses Textes gleichsam gerüstartige, skelettartige Botschaften einzubauen. Der Mensch ist also eine Schöpfung des göttlichen Wortes. Unser irdisches, körperliches Dasein dient dazu, ich sage jetzt mal, in der Befassung mit heiligen Texten, in der Meditation über heilige Texte, im zur Ruhe kommen und im sich zurückziehen aus der Hektik des Alltags zur Besinnung zu kommen und anzufangen, immer mehr ein Leben zu leben, das aus der Kraft des göttlichen Wortes geformt und gestaltet ist, sodass wir allmählich zu einem Bild des göttlichen Geistes in uns werden. Aus der Diaspora der Fremdbestimmtheit heimkehren in unser eigenes Wesen, das göttlicher Natur ist. Und das funktioniert, indem wir göttliches Bewusstsein in uns zulassen. So möchte ich einmal die Grundbotschaft der Schöpfungsgeschichte zusammenfassen. Und wenn der alltägliche Kampf, die Maloche, aufgehört hat, wenn sich Gott in uns verwirklicht hat, dann kommt unser Geist zur Ruhe und Gott kommt in uns zur Ruhe und kann in uns und durch uns seine Werke tun. Ich mache zum Schluss noch einmal einen Blick auf diese kryptische Darstellung, die aber nicht kryptisch ist. Das ist die erste Seite aus dem Codex Leningradensis. Der ist also schauderlicherweise nach Lenin benannt. Stellt euch das mal vor. Codex Leningradensis, nach diesem Atheisten. Aber so ist das eben. Also dieser Codex Leningradensis, der die hebräische Bibel enthält und der älteste Kodex ist, in dem die hebräische Bibel vollständig enthalten ist. Ja, der älteste Kodex, in dem die hebräische Bibel vollständig enthalten ist. Der ist im Jahre 1008 nach Christus fertiggestellt worden. Ihr wisst ja, dass man im Qumran dann zum Beispiel die berühmte Jesaja-Rolle gefunden hat, die also plötzlich 1000 Jahre älter war, weil die Qumran-Höhlen ja 70 nach Christus verschlossen wurden spätestens. Also muss die Jesaja-Rolle, die man dort gefunden hat, also spätestens 70 nach Christus fertig gewesen sein. Da hatte man also dann eine Jesaja-Rolle, die plötzlich 1000 Jahre älter war als der Jesaja-Abschnitt im Codex Leningradensis. So groß sind die Unterschiede aber nicht. Aber jedenfalls der älteste Text, der die gesamte hebräische Bibel enthält, ist nach wie vor eben dieser Codex Leningradensis, der von Masoreten eben des Mittelalters gestaltet wurde. Und nach diesem Codex Leningradensis werden heute die Urtextausgaben der Bibel hergestellt, also die Biblia Hebraica Stuttgartensia. Das gibt dann noch andere Kodizes, die allerdings leider nicht ganz vollständig sind. Der Aleppo-Kodex beispielsweise, der erst im vergangenen Jahrhundert also schrecklich Schaden gelitten hat, indem die Tora praktisch vollständig verbrannt wurde, sodass er eben nicht mehr vollständig sind. Aber in Israel wird zurzeit eben eine Urtextausgabe nach dem Restbestand des Kodex Aleppo hergestellt. Aber eben vollständig hat man nur den Codex Leningradensis. Und von diesem Codex Leningradensis sehen wir also hier die erste Seite und die zweite Seite. Wie gesagt, der ist aus dem Bewusstsein gestaltet, dass die mittelalterlichen Masoreten, also Gelehrte, jüdische Gelehrte, von dieser Urkunde hatten, die zu dem Zeitpunkt nun allerdings ja auch schon ziemlich alt war. Aber wir können hier ein bisschen in die Küche hineinschauen des Bewusstseins dieser Gelehrten und wie sie uns die hebräische Bibel überliefert haben und damit den Maßstab geliefert haben, hinter dem wir heute praktisch nicht mehr zurückkommen. Es ist ganz schwer, zu einer älteren Textgestalt vorzustoßen. Man versucht das zwar in der Textkritik, aber es ist sehr schwer. De facto übersetzen alle Bibelübersetzer eigentlich nach dem Codex Leningradensis in der Biblia Hebraica Stuttgartensia. Und worauf ich jetzt hier nur aufmerksam machen möchte, im Rahmen meiner Zahlenausführung, ich hatte darauf hingewiesen, dass die Zahl 7 eine Rolle spielt im Schöpfungsbericht und dass die Zahl 7 sich in 3 und 4 aufteilen lässt. Und wenn wir hier sehen, dann ist der Text also hier in 3, und das auf jeder Seite so, in 3 Kolumnen aufgeteilt. Die schreiben also nicht einfach von links nach rechts auf der Seite durch, sondern die machen fast so einen Zeitungsdruck, indem sie da 3 Kolumnen anbieten. Also hier die rechte Kolumne ist die erste und von dort liest man von rechts nach links. Von rechts nach links, genau. Von rechts nach links und von oben nach unten. Bereshit bara Elohim steht da auf der ersten Seite. Also wir haben 3 Kolumnen und wenn wir jetzt mal durchzählen, wie viele Zeilen hier auftauchen, dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Zeilen. Und 27 ist 3 hoch 3. 3 mal 3 mal 3. Wir haben also hier 4 mal die Zahl 3. 3 hoch 3 in einer Zeile und dann 3 Spalten. In gewisser Hinsicht haben die Masoreten hier also im Schriftbild des Codex Leningradensis die Verbindung der Zahl 3 und 4 abgebildet, die grundlegend ist für das göttliche Wesen, Liebe und Weisheit, Liebe die Zahl 3, Weisheit die Zahl 4, beziehungsweise dann in der materiellen Schöpfung mit Zeit und Raum. Ja, mit diesen Gedanken ist meine Redezeit vorbei. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich ein bisschen einen Einblick geben konnte, dass diese Texte mehr enthalten, als man ihnen heute im Allgemeinen bereit ist, zuzutrauen. Schönen Dank.